Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe eben was vergessen. Ich habe das Votum vergessen. Und ich habe gedacht, ich übergehe das einfach. Mal gucken, ob es wem auffällt. Wahrscheinlich ist es den wenigsten aufgefallen. Und ich habe aber gemerkt, bei mir fehlt gerade noch was. Deswegen ist natürlich klar, wir feiern den Gottesdienst in seinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dankeschön, okay. So, das brauche ich gerade für meinen inneren Frieden. So, ihr Lieben, ich hatte diese Woche, als ich die Predigt vorbereitet hatte, einen Ohrwurm, der mich die ganze Woche begleitet hat. Das war ein bisschen nervig, weil ich das Lied nicht besonders mag. Kennt ihr Bruno Mars? Irgendjemand schon mal gehört? Singer-Songwriter, ich weiß gar nicht ganz genau, woher er kommt. Und ein Lied von ihm war die ganze Woche in meinem Kopf. I catch a grenade for you, throw my hand on a blade for you, I jump in front of a train for you. Kennt das jemand? Nee, nicht so? Okay. Wie auch immer. Worum es dabei geht in diesem Lied ist, Bruno Mars singt davon, dass er für seine Geliebte alles hingeben würde. Er würde würde eine Granate für sie fangen, vor einen Zug springen, all diesen Schmerz ertragen, würde in den Tod gehen für sie, weil er sie so sehr liebt. Und dieses Lied spricht ja von so überschwänglichen Gefühlen für jemanden. Und das ist ja toll, wir mögen ja sowas. Und so ähnlich ist es ja auch bei 1. Korinther 13. Besonders, wenn man diesen Text bei Trauungen hört. Und ich lese den auch ganz gerne bei Trauungen. Aber es stimmt auch so ein bisschen in diese Überschwänglichkeit mit ein. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Und gerade an so einem Hochzeitstag, ne, ist das sowieso alles ganz toll und schön. Und das rührt uns irgendwie an. Einige von euch werden vielleicht ahnen, was da jetzt kommt. Liebe geht natürlich nicht in so überschwänglichen Gefühlen auf. Deswegen nervt mich dieses Lied auch so sehr, weil es nämlich aus diesem Moment heraus spricht. Und da denke ich mir, meine Güte, also bist du auch bereit, jeden Tag irgendwie für deine Geliebte da zu sein und Geduld zu haben und keine Ahnung was, ne? Aber in diesem Moment der Spontanität von Zug zu springen ist jetzt... Ja, kann man auch machen. Aber Liebe zeigt sich doch in der Ausdauer. So, deswegen nervt mich das. Wie auch immer, das Hohelied der Liebe zeigt auf, wie zentral die Liebe für unseren Glauben ist. Wie zentral es ist für unser Wirken auch als Gemeinde. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Wie zentral für unseren Glauben, unser Wirken, aber auch für unser Leben. Aber die Definition der Liebe finden wir nicht in überschwänglichen Gefühlen, sondern am Kreuz, wo Jesus starb. Ich möchte mir ganz gerne heute dieses Hohelied der Liebe ein bisschen anschauen in einem ersten Teil und mal gucken, was so die zentralen Aussagen davon sind. Und in einem zweiten Teil aber auch genauer angucken, wie wir eigentlich lernen zu lieben. Und ja, ich möchte auch dazu ermutigen, uns auf den Weg zu machen und zu lieben, wie Jesus geliebt hat und liebt. Also, erster Teil, etwas kürzer als der zweite Teil. Das Hohelied der Liebe. Auf die Liebe kommt es zunächst einmal an. Das ist die erste zentrale Aussage. Auf die Liebe kommt es an. Ohne Liebe bin ich nichts, sagt Paulus. Ohne Liebe bin ich ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Also irgendwie ein bisschen viel Lärm um nichts. Ohne die Liebe ist das alles nichts Nütze, was wir machen. Das Ganze steht ja im Kontext von verschiedenen Begabungen in der Gemeinde. Jeder ist unterschiedlich begabt und bringt sich unterschiedlich ein. Und wir sollen auch nach den Gaben streben, und uns danach ausstrecken, aber letztlich kommt es da nicht drauf an. Es kommt nicht darauf an, wer wie besonders begabt ist. Und ich kann noch so talentiert sein, noch so engagiert sein, wenn es nicht in der Liebe wurzelt, ist es nichts wert. Das ist eine krasse Aussage. Und ich finde, es lädt uns dazu ein, uns mal selbst zu hinterfragen, aus welchem Grund tue ich eigentlich, was ich tue? Tue ich das, was ich tue? Und sei es jetzt mal, wenn wir im Kontext der Gemeinde bleiben, es gibt so viele Dinge, die man tun kann, wo man sich engagieren kann. Und wir haben richtig viele Ehrenamtliche, das ist super. Und trotzdem müssen wir, jeder von uns, sich immer wieder hinterfragen, aus welchem Grund tue ich das, was ich tue? Tue ich das, um Anerkennung zu bekommen? Tue ich das, um mich auch ein Stück weit irgendwie darzustellen, um mal im Mittelpunkt zu stehen? Tue ich das für Aufmerksamkeit, um sogar eine gewisse Macht zu haben? Auch das gibt es ja. Tue ich das, um mein Gewissen zu beruhigen? Oder überhaupt eine Aufgabe zu haben, um nicht allein zu sein? Das will ich jetzt nicht alles verurteilen, weil solche Dinge stecken in uns. Das ist so, das spielt oft rein in das, was wir tun, in unsere Entscheidungen. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder hinterfragen, tue ich das, was ich tue, aus Liebe? Wurzelt das da drin? Ein bekannter Prediger sagte mal, tu nicht für Geld, was du nicht auch aus Liebe tun würdest. Fand ich eine interessante Überlegung, mal zu überprüfen, warum ich eigentlich tue, was ich tue. Tu nicht für Geld, was du nicht auch aus Liebe tun würdest. Ich finde, also einmal lädt es uns ein, uns zu überprüfen. Warum tue ich, was ich tue? Auf der anderen Seite finde ich, kann das aber auch sowas wie eine Erleichterung bedeuten. Weil es nicht nur auf meine Begabung und mein Talent ankommt, sondern um das Herz, was dahinter steht. Es geht nicht nur darum, ob ich perfekt singen kann oder den perfekten Kaffee mache, sondern es geht um das Herz dahinter. Es geht darum, möchte ich mit dem, was ich tue, Gott gefallen und den Menschen um mich herum was Gutes tun. Und dann ist das, wie gut ich in etwas bin oder talentiert bin, das ist dann tatsächlich zweitrangig, weil es auf die Liebe ankommt. Ohne Liebe bin ich nichts. Krasse Aussage. Macht aber deutlich, wo unser Fokus liegen sollte. Für uns persönlich, aber auch in der Gemeinde. Und das heißt jetzt nicht, da müssen immer die großen Gefühle dahinter stehen. Das heißt nicht, dass ich das immer in dieser Überschwänglichkeit dann tun muss. Und das wird nämlich deutlich an dem zweiten Punkt. Liebe ist langmütig. Liebe ist freundlich. Sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, verhält sich nicht ungehörig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht zu, freut sich an Wahrheit, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Sie hört niemals auf. Das sind keine Gefühle, nicht nur. Liebe bewährt sich in der Ausdauer. Dass ich mir oder dass ich zum 20. Mal dieselbe Gute-Nacht-Geschichte für meinen Enkel lese und mit derselben Freude wie beim ersten Mal. Oder dass ich Gnade beweisen kann beim Autofahren. Ich weiß ja nicht, wem es da so geht, ne? Es ist immer komisch, man ist so mit Autofahren mit anderen Dingen beschäftigt und dann, der Blödmann da. So. Gnade beweisen, auch da. Oder dass ich nicht nur theoretisch vor einen Zug springen würde, sondern ganz praktisch meinem Partner zuhöre, auch wenn ich selbst einen anstrengenden Tag hatte. Oder einfach mal so Blumen mitbringe und nicht nur, weil Valentinstag ist. Es heißt, auch jemandem zu vergeben, loszulassen, wenn mir jemand blöd kommt. Wir sind so schnell dabei, zu sagen, oh, mit dem rede ich nicht mehr. Oh, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Die war unfreundlich. Und sofort sind wir in so einer Haltung, wo ich denke, nee, als Nachfolger Jesu Christi ist das nicht unsere Art, nicht unser Weg zu leben. Bei der Liebe, Liebe bis zum Äußersten, da sind nicht nur nette Gefühle im Hintergrund, sondern Liebe zeigt sich praktisch und zeigt sich in der Ausdauer. Trotzdem können wir jetzt mit 1. Korinther 13 keine Checkliste abarbeiten. Das wäre ziemlich anstrengend. So nach dem Motto, heute arbeite ich jetzt mal an der Langmut und morgen an nicht das Meine suchen und dann an, keine Ahnung, Geduld, was auch immer. Das wäre bestimmt mal ein nettes Experiment. Also wer das gerne versuchen möchte, feel free. Und trotzdem ist das keine Checkliste in dem Sinne, dass wenn das und das nicht vorhanden ist, dann ist das keine Liebe. Sondern hier wird eine vollkommene Liebe beschrieben. Vollkommen und rein. Und die haben wir nicht. Das ist unmöglich für uns. Es gibt nur einen, der das in Vollkommenheit ausfüllt. Und das ist Jesus Christus. Jesus ist langmütig und freundlich. Er eifert nicht. Er sucht nicht das Seine. Er füllt diese Liste komplett aus. Und deswegen nochmal zum dritten Aspekt aus diesem Hohelied der Liebe. Die Liebe hört niemals auf, aber wir sind begrenzt. Alles, was wir tun, ist Stückwerk. Seine Liebe ist ewig. All unsere Begabung, unsere Leistung, unsere Fähigkeit zu lieben ist begrenzt. Wir sind Menschen. Was wir vorbringen können oder an Liebe aufbringen können, ist nur bruchstückhaft im Vergleich zu dem Vollkommenen. Unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann erst wird das Stückwerk aufhören. Und deswegen, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, darin zu lernen, zu lieben. Und immer wieder, wir sind auf dem Weg und das ist okay. Das ist völlig in Ordnung, dass wir das nicht in Vollkommenheit ausfüllen können, solange wir auf dem Weg bleiben. Das also mal so als ersten Teil. Ohne die Liebe sind wir nichts. Jesus ist die vollkommene Liebe und wir sind auf dem Weg dahin. Also zum zweiten Teil, wie wir auf diesem Weg eigentlich bleiben können, wie wir lernen zu lieben. Als Gemeinde müssen wir auf dem Weg bleiben. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung als Nachfolger Jesu Christi. In der Allianz Gebetswoche hatte Johannes Reimer das ja auch nochmal aufgegriffen, in diesem, dass wir unsere Stadt lieben sollen, unseren Lebensraum, das, was uns umgibt. Denn nur aus dieser Liebe heraus können wir für unsere Stadt auch da sein. Wenn wir was verändern wollen, dann nur durch die Liebe. Wie lernen wir das überhaupt? Wie lernen wir zu lieben? Wenn uns Gefühle überkommen, dann ist das irgendwie nett. Auch nicht zu verachten oder sowas, das ist auch gut. Aber es ist eben nicht echte, tiefgehende Liebe. Und ich habe mich gefragt, wie wir das lernen können. Und dann habe ich mich gefragt, wie haben denn die Jünger das gelernt? Also im Vergleich zu Jesus waren sie ja auch nur Menschen. Wie sah ihr Weg dabei eigentlich aus? Die Jünger hatten natürlich Jesus auch als direktes Vorbild. Sie erlebten seine Liebe. Sie beobachteten, wie er liebte. Und letztlich gingen sie los in seinem Namen. Also, wie lerne ich lieben? Wie haben es die Jünger gelernt? Was zeigt Jesu Vorbild? Ich würde trotzdem einmal anfangen bei dem Vorbild Jesu. Auch wenn das natürlich das Vollkommene ist, aber trotzdem ist er ja auch unser Vorbild. Der ultimative Liebesbeweis Jesu ist das Kreuz. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Jesus geht diesen Weg sehenden Auges. Er weiß, was da auf ihn zukommt. Und er konnte das, weil er die Liebe in Person ist. Das, was ihn getragen hat, geleitet hat, war, all diese Menschen liebe ich so sehr. Ich habe so eine Sehnsucht, dass sie zu Gott kommen und den direkten Zugang zu ihm haben. Das war sein Fokus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das hat Jesus gelebt. Und das ist kein überschwängliches, gefühlsduseliges, oh, ich würde für dich sterben und ne, in einem spontanen Moment im Eifer des Gefechts, keine Ahnung, springe ich doch vor den Zug oder so. Sondern Jesus hielt das ja aus. Er hielt es aus im Garten, als ihm bewusst wurde, was da auf ihn zukommt. Was das heißen würde, diesen Kelch zu trinken von Gottes Zorn. Er wusste, was da kommt. Er hielt es aus, als er verraten wurde von seinem engsten Vertrauten. Und er ging weiter und weiter. Er hielt die Anschuldigung aus, er hielt die Folter aus. Und in jedem einzelnen Moment hätte er sagen können, reicht, ich steig aus. In jedem Moment hätte er die Macht gehabt, Armeen von Engeln loszuschicken, dass sie all seine Feinde niederstrecken. Aber er ist jedes Mal bewusst da reingegangen, aus Liebe zu dir gehe ich weiter. Er erduldete das Kreuz, er nahm die Gottverlassenheit auf sich, weil er dich und mich so unendlich liebt und sich nichts mehr wünscht, als dass wir in diese Gemeinschaft mit Gott kommen. Das Kreuz, der ultimative Beweis der Liebe Gottes. In dem Moment wussten die Jünger das sicherlich nicht, was da passiert, weil sie es ja auch mit der Angst dann zu tun bekamen. Aber es wurde ihnen später klar und es ging ihnen auf. Jesus hatte das gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Und letztlich muss ihnen auch dann nochmal stärker bewusst geworden sein, wie Jesus überhaupt mit ihnen umgegangen ist. Und das ist ein weiterer Aspekt so vom Vorbild Jesu. Jesus liebte seine Jünger über alles. Er sah sie. Er hat jeden einzelnen von ihnen gesehen und hat gesagt, dich rufe ich, folge mir nach. Jeden von ihnen hat er aus einem ganz bestimmten Grund gerufen. Da standen bestimmt auch bestimmte Begabungen und Berufungen dahinter, aber zuallererst war es die Liebe. Aus Liebe ruft er sie. Ich fand es interessant bei, ich weiß nicht, wer von euch kennt die Serie The Chosen? Ein paar von euch, nicht? Sehr zu empfehlen, ist toll. Ich liebe es. Es geht darum, dass das ist eine Serie über Jesu Leben aus Sicht der Jünger erzählt. Und ich finde die wirklich gut gemacht. Und man merkt so, man wird so hineingenommen in auch so ein bisschen den, womit die Jünger so zu kämpfen hatten. Ne? Die waren mit Jesus unterwegs und haben ganz viel nicht verstanden, was er denn da macht und wie er da so drauf ist und so. Und immer wieder versuchen sie auch zu zeigen, was sie können und irgendwie, es muss doch einen Grund geben, warum er mich gerufen hat und so. Aber letztlich, worauf Jesus sie immer wieder hin zurückführt, das Einzige, was du wissen musst, ist, ich habe dich gerufen. Das ist erstmal alles, was du wissen musst. Aus Liebe ruft er sie. Und er begegnet jedem von ihm auch mit Vergebung, wenn wir an Petrus denken, ne? Der sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus nimmt ihn auf, er sieht ihn. Er vergibt den Jüngern auch ihre Vergangenheit. Auch dem Zöllner Matthäus, ne, der sein eigenes Volk ja praktisch verraten hat mit seinem Dienst. Er sah sie und das erlebten die Jünger für sich persönlich. Er wusch ihnen ihre Füße, er diente ihnen. Und was wir auch am Vorbild Jesu sehen, ist, die Jünger erlebten natürlich auch, wie Jesus mit anderen Leuten umging. Dass er die Menschen berührte, die keiner berühren wollte. Dass er Gemeinschaft hatte mit denen keiner was zu tun haben wollte. Dass er Augen öffnete und aus so einer inneren Gefangenschaft befreite, von Dämonen befreite. Wie oft lesen wir, dass Jesus selbst von den Menschenmengen berührt war und von dem, was sie bewegt, dass sie keinen Hirten haben, dass er bewegt ist von ihrer Not. Jesus aber war innerlich bewegt und rührte ihre Augen an. Oder als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie aus Liebe zu ihnen. Auch als er dem reichen Jüngling begegnet. Wir haben nur in Erinnerung, dass der Reichtum diesen jungen Mann daran hinderte, zu Gott zu kommen. Aber da steht ein interessanter Satz, Jesus sah ihn und gewann ihn lieb. Der hat alles gewonnen. Jesus gewann ihn lieb. Er hatte auch Lazarus lieb und Martha und Maria und so. Alles, was er tat, war in Liebe begründet. In Liebe zu Gott und zu den Menschen. Das ist Jesus in seiner Vollkommenheit. Wie lernen wir das jetzt? Und deswegen die Frage, wie haben die Jünger das gelernt, die ja auch nicht vollkommen sind, so wie wir nicht vollkommen sind? Ich sehe bei den Jüngern drei wesentliche Schritte, die ich euch heute auch mitgeben möchte. Das ist Erleben, Beobachten und Losgehen. Erleben, Beobachten, Losgehen. Die Jünger einmal erlebten für sich Gottes Liebe. Sie erfuhren, was es heißt, wenn ihnen vergeben wird, ohne dass sie irgendwas dazu tun können. Sie erlebten Gnade. Angenommen zu sein, gesehen zu werden, wirklich gesehen zu werden. Sie erlebten seine Liebe und damit umzugehen, mit dieser Bedingungslosigkeit, mit dieser Gnade, mit dieser unendlichen Geduld, das ist schon eine echte Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, dass jemand irgendwie so völlig aus dem Nichts dir Vergebung zugesprochen hat. Oder wo dir vielleicht tatsächlich auch mal Gottes Liebe noch mal so bewusst geworden ist. Das ist manchmal nicht auszuhalten, weil das so vollkommen ist und so gut. Die Jünger erlebten das. Das ist das Erste. Das Zweite, beobachten. Sie haben Jesus beobachtet. Sie haben gesehen, wie er mit anderen umgeht, wie er immer und immer wieder Geduld zeigte, Barmherzigkeit. In dieser Vollkommenheit würden sie das zwar nie können, aber sie sahen es und sie nahmen es als Beispiel. Wie Jesus ihnen das auch gesagt hat, so wie ich euch die Füße wasche, so tut es auch. Sie haben ihn beobachtet. Sie haben seine Liebe erlebt, sie haben ihn beobachtet und sie sind im Letzten auch losgegangen. Die Jünger sind losgegangen in Jesu Namen und haben es auch probiert, zu lieben wie er. Jesus sandte sie aus, um zu tun, was er tat, und sie sind losgegangen, sie haben auch Kranke geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben, haben in die Nachfolge gerufen. Das war sicher nicht perfekt, wie das gelaufen ist. Aber sie taten es trotzdem, weil es ihr Auftrag war. Und weil Jesus sie mit dem Heiligen Geist füllte. Denn der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor dafür, dass wir immer wieder auf diesen Weg gehen können. Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. An Pfingsten erfüllt der Heilige Geist die Jünger, kam auf sie und die Jünger taten, was Jesus tat. Sie predigten, heilten, riefen Menschen zur Umkehr und die Angst war wie weggeblasen. Erleben, beobachten, losgehen. Das ist letztlich das, wie wir lieben lernen. Erleben, beobachten, losgehen. Liebe ist langmütig und freundlich. Sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Bevor wir uns an so einer menschenunmöglichen Checkliste abarbeiten und letztlich kein Stück vorankommen, möchte ich euch einladen, euch ein Vorbild an den Jüngern zu nehmen, die sich ein Vorbild an Jesus genommen haben. Erleben, beobachten, losgehen. Und das ist keine zeitliche Reihenfolge, sondern das geht ganz stark ineinander über. Entscheidend ist, wir brauchen den Heiligen Geist, weil er derjenige ist, der die Liebe letztlich wirkt. So, ich möchte am Ende trotzdem ein bisschen praktisch werden. Was es heißt, erleben, beobachten, losgehen. Erleben. Wann ist dir das letzte Mal noch mal tiefer oder mal ganz neu Gottes Liebe für dich bewusst geworden? Kurz überlegen, wann war das letzte Mal? Weißt du, wie sehr er dich liebt? Weißt du das? Wann nimmst du dir mal Zeit, dir das bewusst zu machen? Ich habe mal eine Zeit lang mir tatsächlich bewusst so an jedem Tag so eine halbe Stunde, Stunde irgendwie Zeit genommen, um mich einfach mal Gottes Liebe auszusetzen. Das war total schön, das müsste ich eigentlich wieder einführen. Man nennt es dann sowas wie Meditation oder so. Ich mag das Wort nicht besonders, weil es im religiösen Kontext oft bedeutet, dass ich in mir selbst nach etwas suche, was Frieden bringt. Aber mich mal Gottes Liebe auszusetzen, heißt, ich empfange ja bewusst von außen. Ich empfange bewusst Gottes Gegenwart, seine Liebe. Nennt man dann vielleicht Herzensgebet oder Soaking. Kennen vielleicht einige unter euch. Sich einfach mal hinsetzen oder auch hinlegen, wie auch immer. Vielleicht entspannte Worship-Musik für den Hintergrund. Und sich einfach der liebenden Gegenwart Gottes bewusst machen. Nichts sagen, nichts beten. Einfach in diesem Bewusstsein, Gott ist da. Er liebt mich. Wer das noch nicht probiert hat, tu es bitte. Er liebt dich unendlich. Lass dir das mal zeigen von ihm. Ich kann Gottes Liebe natürlich auch durch andere Menschen erleben. Es gibt ganz unterschiedliche Wege. Wichtig ist, wenn wir lernen wollen zu lieben, wenn wir da weitergehen wollen, müssen wir Gottes Liebe für uns erlebt haben. Das ist das Erleben. Das Zweite zu beobachten. Was die Jünger gemacht haben und was wir auch machen sollten, sich anschauen, was Jesus gemacht hat. Heißt ganz praktisch, lies deine Bibel. Lies deine Bibel. Lies, was Jesus getan hat. Lies, wie er gelebt hat. Wie er geliebt hat. Wie er sich, lass dich davon bewegen, wie er gehandelt hat. Und lass dich korrigieren. Leg sein Verhalten mal neben deins. Das ist gefährlich. Und vergleich trotzdem mal, passt das zusammen? Passt das zu dem, was Jesus getan hat? Nicht, um dich schlecht zu machen, sondern um zu lernen, weiterzugehen. Da, keine Ahnung, da merke ich, da fehlt mir irgendwie noch Liebe im Umgang mit der und der Person oder beim Autofahren. Das ist ein beliebtes Beispiel für mich, weil das ein Lernfeld ist für mich. Das ist unsere Aufgabe als Nachfolger, als Gemeinde. Ich hatte vor einiger Zeit einen Zusammenstoß mit einer Jugendlichen, keine von uns aus unserer Gemeinde, und ich war richtig entnervt von ihr, weil die einfach in ihrem Verhalten, die war so extrem übergriffig, laut und auch gewalttätig, und ich merkte, in allem, was sie tat, suchte sie nach Aufmerksamkeit. Ich fand das so anstrengend. Und trotzdem, ich habe ja gemerkt, dass sie nach dieser Aufmerksamkeit sucht und irgendwie auch einen Hunger hatte nach Liebe. Eigentlich zeigte sich das in ihrem ganzen Verhalten, aber ich war einfach nur genervt von ihr. Aber ich kann das nicht einfach übergehen. Ich kann nicht sagen, ja, okay, das ist halt so, ich bin eben nicht wie Jesus. Das stimmt auch. Aber es ist meine Aufgabe, ihm nachzufolgen. Also lege ich das Jesus hin und sage, okay, Jesus, ich weiß nicht, wie ich diese Person lieben kann. Hilf mir. Lehre mich. Erleben, beobachten und zum Letzten losgehen. Das Letzte, wir müssen auch losgehen. Wir können nicht dabei stehen bleiben. Es ist toll, in der Liebe Gottes zu baden. Aber wir müssen auch losgehen. Und wenn ich diese Jugendliche das nächste Mal treffe, möchte ich besser darin sein, sie zu lieben, ihr Gottes Liebe zu zeigen, weil ich wahrscheinlich die allererste Bibel bin, die sie jemals zu lesen bekommt. Sie wird das Buch nicht aufschlagen. Also will ich, dass sie durch mich Gottes unendliche Liebe irgendwie erfährt. Ich möchte euch einladen, praktisch zu werden. Geh los, Liebe. Und leg ihm das hin, wo dir das schwerfällt. Leg ihm das mal hin, dass du beim Autofahren so viel schimpfst oder so. Oder fluchst. Und dann versuch's nochmal. Mit Geduld, mit Liebe. Oder leg ihm die Ungeduld mit deinen Kindern hin. Oder vielleicht gibt es ja auch Menschen, soll es ja geben, auf die du einfach keinen Bock hast. Die einfach nerven, die du nicht mal mit dem Hintern angucken würdest. Grüß doch mal freundlich. Oder so. Dazu sind wir gerufen, zu lieben. Sei aufmerksam dafür, wie du auf andere zugehst. Oder vielleicht ist da auch immer noch irgend so ein Groll gegen jemanden. Und das taucht auch in Gemeinde auf. Das, keine Ahnung, da gab es irgendwie mal eine Auseinandersetzung und jetzt grüße ich den nicht mehr. Nein. Wir sind dazu aufgefordert, zu lieben, zu vergeben. Dann tu es. Liebe zeigt sich nicht oder geht nicht auf in so überschwänglichen Gefühlen, wie Bruno Mars das singt. Ich würde für dich sterben. Ich würde durch all den Schmerz gehen. Das klingt super romantisch und emotional. Aber Liebe geht darin nicht auf. Und deswegen lasst es uns einfach doch mal probieren. Mit den kleinen Schritten. Mit der Ausdauer. Jemanden zu grüßen, der mir blöd kommt. Und es dabei ernst zu meinen. jemanden mal in den Arm zu nehmen, der sich alleine fühlt. Mir die Spider-Man-Geschichte zum 100. Mal anzuhören von meinem Kind oder Enkel. Mit derselben Aufmerksamkeit. Und wenn mir das schwerfällt, an irgendeiner Stelle zurück zu Jesus. Ihm hinlegen. Warum fällt mir das schwer? Wie geht das? Sich seiner Liebe aussetzen. Anschauen, wie er es gemacht hat. Und es nochmal versuchen. Das ist unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu. Sein Geist ist in uns und er hilft uns dabei. Amen.